Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von fitvorfinanzen.de, deinem Podcast als finanzinteressierter Anleger, als Vorsorger, als jemand, der sich mit seinen eigenen Finanzen befasst. Und heute möchte ich das Thema aus aktuellem Anlass dem Kryptomarkt zuwenden. Und da habe ich keinen geringeren zu Gast als den Timo Emden. Er ist freier Marktanalyst, hat sein eigenes Research-Haus, was natürlich auch an seinen Namen angelehnt ist, Emden Research. Er ist zertifizierter Blockchain-Experte. Hat das Ganze an der Frankfurt School of Finance and Management getan und sicherlich dem einen oder anderen hier bekannt als Marktexpertin, Ansprechpartner aus TV, Presse, Hörfunk. Auf NTV habe ich ihn letzte Woche erst wieder gesehen. Deswegen erstmal ein herzliches Hallo, Timo.
Ja, hallo. Grüß dich, Andreas. Hallo von meiner Seite.
Ja, schön, dass du zu einem Podcast in dieser volatilen Zeit zur Verfügung stehst. Also da werden dich bestimmt ganz viele anrufen und anfragen und von dir eine Einschätzung haben wollen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich, anziehende Preisniveaus sind auch immer irgendwo Lockstoff für die Journalisten und die Presse, nicht zuletzt selbstverständlich. Aber ja, ich meine, es gibt natürlich auch viel zu erklären, viel zu verstehen und viele Fragezeichen, die Anleger auch mit sich bringen. Und dafür bin ich natürlich heute auch da.
Ja, da habe ich richtig Glück gehabt, dass wir unseren Termin schon vorab vereinbart hatten, bevor der aktuelle Hype hier losging in Bitcoin. Vielleicht als Hintergrundinfo: Weihnachten stand der Bitcoin noch unter seinen Allzeithochs oder gerade an den Allzeithochs aus dem Jahr 2017. Und wir sind dann über die 20.000 hinweg gesprungen, muss man schon sagen, und hatten im Januar kurzzeitig 42.000 US-Dollar erreicht. Hattest du das Ganze denn so erwartet?
Also ich bin ganz ehrlich, ich bin etwas überrascht von diesem ja wirklich massiven Aufwärtsmomentum, was wir gesehen haben über den Jahreswechsel, auch jetzt eben in das neue Jahr hinein. Ich meine, wir sprechen ja schon, ja, binnen weniger Wochen von einer Kursverdopplung. Also das ist schon eine Hausnummer und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der insofern überrascht ist, dass es am Ende des Tages ja doch dann so schnell ging. Ja, das muss man ganz ehrlich und fairerweise auch sagen, dass wir jetzt die 25 respektive die 20 auch erstmal dann hinter uns gelassen haben und ja dann wirklich innerhalb weniger Tage dann auch auf die 40 sogar gestiegen sind, auf die 40.000 Dollar. Das ja ist natürlich am Ende des Tages auch ein Ergebnis aus massiver Spekulation von Privatanlegern, definitiv. Anders oder vielmehr anders kann man das dann am Ende des Tages auch nicht mehr erklären. Insofern, also überrascht es vielleicht dann auch wieder nicht, ja, dass der Kurs, wie wir es ja eben auch in den letzten Tagen oder auch Stunden eben gesehen haben, dass er dann am Ende des Tages auch wieder so unter die Räder kommt. Also ich denke, ja, summa summarum ist dieses Ausmaß der Hosse, was wir gesehen haben, schon irgendwo überraschend, aber ja, irgendwie auch wieder spannend, weil der Kryptomarkt schläft natürlich ganz und gar nicht. Und vor allen Dingen hat er immer wieder Überraschungen, die mich auch wieder dann aufs Neue ja irgendwie doch wieder überraschen.
Der Kryptomarkt an sich, dass das eine Art Zukunftsmusik ist, das dürfte den meisten bewusst sein. Spätestens seit die EZB-Chefin Christine Lagarde von einer digitalen Währung gesprochen hat. Sie hat offen gelassen, ob die EZB hier selber an einem solchen Format quasi arbeitet oder ob ein bestehendes Format, wie zum Beispiel der Bitcoin als prominentester Vertreter, hier genutzt werden soll. Aber das hat den Markt so ein Stück weit angefacht und dann natürlich noch weitere Meldungen von großen Firmen, die den Bitcoin für ihre Zahlungsprozesse nutzen.
Absolut, ja. Also wie du richtig gesagt hast, es ist jetzt nicht nur ein Grund, der jetzt, ja, sag ich mal, die Hosse begründet aus fundamentaler Sicht. Natürlich ist es ein ganzes Bündel, ja, von fundamentalen Gründen, nicht zuletzt auch technischen Gründen. Also ich bin hier auch natürlich der technischen Seite, sprich der Charttechnik auch versiert und vertraut. Ich nutze in der Regel eben auch beide Komponenten und lasse sie eben auch entsprechend in dann meine Analysen mit einfließen. Aber ja, wie du richtig sagtest, der Schlüsselpunkt, würde ich sagen, ist Ende Oktober vergangenen Jahres definitiv gewesen, dass eben der Zahlungsdienstleister PayPal in der Kryptobranche Fuß fassen möchte. Das ist wirklich bis heute ein Ritterschlag und die Euphorie, ja, die schwingt bis heute mit. Das muss man einfach so sagen. Seitdem steigt der beziehungsweise ist der Kurs sukzessive angestiegen. Und ja, wie du eben auch schon sagtest, die EZB, aber auch die FED liebäugeln mit digitalen Staatswährungen. Das sind natürlich hier auch ja, dicke Brocken, sag ich mal, fundamental, elementar wichtige Entwicklungen. Und die haben natürlich auch hier vermehrt ja, den ein oder anderen Anleger aufhorchen lassen. Naja, was möchte man eben auf EZB-Schiene machen? Man versucht hier jetzt keine Kopie natürlich des Bitcoins oder sonstigen digitalen Währungen, dezentralen Währungen zu machen, ganz und gar nicht. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern man wird natürlich eine zentrale Währung auf den Weg bringen. Die Zentralbank wird womöglich, ja, steht ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber womöglich wird sie eben einen, nennen wir ihn E-Euro oder E-Dollar, herausgeben, welcher vielleicht auch auf Blockchain-Basis laufen wird. Aber das sind natürlich ja, tolle Entwicklungen, die immer wieder auch Kryptowährungen, sprich Bitcoin und Co., dann vielleicht auch etwas ungewollt in die Karten spielen. Und diese Entwicklung, klar, begrüßen die Anleger, zumindest die Kryptoanleger. Und man wird sich da jetzt verstärkt mit auseinandersetzen. Man erwartet Mitte des Jahres 2021 hier auch eine Entscheidung seitens der EZB, ob man das Projekt eben angehen möchte oder nicht. Man hat im vergangenen Jahr auch schon dazu aufgerufen, dass man zumindest seine Meinung als Bürger abgeben darf. Und ja, ob die Währung eben vorstellbar ist oder eben nicht oder was man verbessern kann, etc. etc. Und das wird in diesem Jahr definitiv eine wichtige Rolle spielen. Es wird viele Spekulationen natürlich darüber geben und man erhofft sich hier natürlich aus Bitcoin-Leger-Ansicht dann auch hier verstärkt Rückenwind. Und das ist zumindest der zweite Grund, den ich hier definitiv nennen möchte. Und natürlich nicht zuletzt, klar, die Coronavirus-Pandemie. Ich sage mal, dass der Bitcoin bzw. Kryptowährung sind die Investmentantwort auf die Coronavirus-Pandemie. Und ja, wir haben natürlich riesige Inflationssorgen. Wir haben Dollarrisiken, die natürlich hier weiterhin schwelen sind. Und aus Anlegersicht versucht man sich hier abzuhedgen. Ja, man sucht die Streuung, man sucht die Diversifikation. Und das ist sehr gut gelungen. Ja, am Ende ist vor allem für das Jahr 2020 doch hier der Bitcoin eigentlich der Krisengewinner schlechthin. Und man hat sich vermehrt zumindest oder den vermeintlichen Schutz eben in vermeintlich stabilitätsversprechende Anlagehilfen eben dann gesucht. Und dazu zählt natürlich auch der Bitcoin. Und das ist ja, wäre jetzt der dritte Grund. Ich könnte natürlich noch ein paar andere dazu nennen, aber das sind die wesentlichen Treiber in meinen Augen, die diese ja, Hosse wirklich genährt haben und den letzten Anstieg, den wir vor allen Dingen jetzt im Anfang des Jahres gesehen haben, bis vor ein paar Tagen, ja, da würde ich sagen, sind diese Gründe eher nicht mehr gewesen, also nicht mehr die Treiber gewesen, sondern dass man hier ja, sich von institutioneller Seite, welche ja, spätestens bei 10 oder vielleicht auch 12.000 Dollar damals eingestiegen sind, die haben sich eigentlich mehr oder weniger verabschiedet, sind natürlich noch weiter im Markt enthalten, natürlich, haben aber keine Positionen mehr aufgebaut oder wenige Positionen aufgebaut, sondern Privatanleger. Aus Privatanlegersicht hat man einfach spätestens seit Anfang des Jahres das Gefühl gehabt, okay, Moment, ich verpasse hier was, ich muss aufspringen. Ja, und das ist diese Kryptomanie, die wir auch damals im Jahreswechsel 2017, 2018 schon gesehen haben, die ist hier wieder entfacht. Und dann, ja, es ist immer schön, dann auch wieder zu sehen, dass Privatanleger sich natürlich mit dem Thema beschäftigen, aber blind auf den Zug aufzuspringen, geht in der Regel eigentlich immer nach hinten los. Und ja, wir haben zumindest aus Privatanlegeransicht haben wir zumindest in den letzten Stunden und oder in dem letzten Tag dann aber auch die Quittung bekommen. Und ja, erstmal das Aufwärtsmomentum ist natürlich erstmal weg. Das kann man so sagen. Ich würde nicht sagen, dass jetzt ein jähes Ende ja, droht. Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber die ganz, ganz große Euphorie, die ist erstmal vom Tisch.
Mhm. Du sprachst schon Privatanleger und wie man mit dem Thema vertraut wird an. Vielleicht kann ich das nutzen als Vorgabe, um ein paar private Fragen hier aus dir oder Antworten aus dir herauszulocken mit meinen Fragen. Du bist ja schon seit 14 Jahren an den Märkten aktiv, wie du selber schreibst. Also hast dich quasi schon im zarten Alter mit der Börse befasst, ähnlich wie bei mir. Also in der Jugend schon quasi das Thema Finanzen für dich entdeckt. Was war denn da der Anstoß dafür oder gab es so eine Art Schlüsselerlebnis?
Ja, in der Tat, es gab ein Schlüsselerlebnis und zwar war das dann Entsprechend während meines Abiturs, es gab ein Börsenplanspiel, relativ bekannt eigentlich. Ich glaube, dass es auch durchaus gang und gäbe ist, eben auch ein Börsenplanspiel durchzuführen. Wird vielleicht auch der ein oder andere Hörer schon gemacht haben. Mhm. Aber ja, das Börsenplanspiel war tatsächlich der Schlüsselmoment. Und zwar habe ich mich das erste Mal so richtig intensiv mit Aktien vor allen Dingen beschäftigt oder vor allen Dingen auch mit den Börsen. Und ich hatte zuvor auch immer mal wieder Berührungspunkte gehabt. Aber klar, wie es halt eben auch so ist, ist es in Deutschland zumindest auch erst erlaubt, mit 18 auch wirklich selbstständig zu handeln. Hat mich das vorher auch immer wieder abgeschreckt und habe dann auch gesagt, okay, ich werde mit 18 dann nochmal Anlauf nehmen. Und das ganze Thema ging aber dann immer auch immer, ja, wie soll ich sagen, immer wieder auch so ein bisschen in den Hintergrund dann, wie das halt so ist. Man beschäftigt sich ja dann auch durchaus mit anderen Themen. Aber es war eben dieses Börsenplanspiel, was mich dazu verleitet hat, dann auch am Ende des Tages als Gewinner vom Platz gehen zu wollen, was mich angespornt hat und was ich vor allen Dingen herausfinden wollte für mich, wieso, weshalb, warum? Wieso steigen die Kurse, wieso fallen sie? Was ist wichtig, worauf kommt es an? Wie kann ich da vielleicht sogar Geld mitverdienen? Ja, auch mit einem natürlich kleinen, überschaubaren Betrag, vor allen Dingen als Schüler oder als Abiturient, ist das natürlich auch nochmal eine ganz heikle Sache, würde ich sagen, aus finanzieller Sicht. Und ja, das war tatsächlich der Moment, welcher mich unglaublich für die Börse interessiert hat. Damals hat es angefangen. Ich habe mir unfassbar viel Lektüre vom Einsteiger bis zum Amateur bis zum Profi alles besorgt, online, offline, durchgelesen, gefühlt Tag und Nacht und habe natürlich dann auch entsprechend angefangen, mich mit Demokonten bei den verschiedensten Brokern mich auseinanderzusetzen. Bin auch relativ schnell immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Habe hier auch in erster Linie jetzt erstmal natürlich dann kein Geld verloren, weil ich hier mit Demokonten gespielt habe oder probiert habe. Insofern war das natürlich auch ein gutes Learning. Aber ich habe viele, viele Monate, sprich Jahre auch eben gebraucht, um zumindest erstmal Break-Even zu traden, sprich keine Verluste mehr zu machen. Und ja, die Thematik hat mich einfach nicht losgelassen. Natürlich habe ich dann auch entsprechend geschaut, okay, wo geht's für mich beruflich mal hin nach meinem BWL-Studium? Stehen einem in der Regel auch viele Türen offen. Aber für mich war am Ende des Tages immer klar, dass ich eines Tages an der Börse gerne landen würde und habe dann entsprechend auch versucht, meinen Traum auch in die Tat umzusetzen. Und es hat tatsächlich geklappt. Der Einstieg war dann bei entsprechenden Börsenbrokern eben meine Analystenschiene, meine Analystenlaufbahn, welche ich da begonnen habe. Bis heute eben dann auch sogar in die Selbstständigkeit mit meinem eigenen Research House. Also das ist, denke ich, ja für mich persönlich eine tolle Entwicklung. Ich bin unglaublich zufrieden, wie es gekommen ist und ich würde den Job entsprechend auch nicht mehr abgeben wollen.
Das klingt super. Und du meinst sicherlich Planspiel Börse, das Börsenspiel der Sparkasse seit 1983 aktiv, wenn ich das richtig gehört habe.
Ganz genau. Das war's und großen Dank an dieser Stelle auch an die Sparkasse. Also es ist wirklich toll, dass man Schülern damals, wie es heute ist, weiß ich nicht, ich hoffe immer noch, dass man einfach versucht, da eben auch Geldfragen zu lösen und vielleicht auch den ein oder anderen mit der Börsenthematik zu locken oder zu begeistern. Das ist super wichtig und elementar und da vielleicht auch versteckte Interessen eben auch zu wecken.
Ja, das denke ich auch. Das Thema Finanzbildung kommt noch ein bisschen zu kurz in Deutschland, wenn man das international vergleicht, wie zum Beispiel mit den USA, wo das ja wirklich teilweise ein extra Unterrichtsfach ist oder zumindest Teil vom Lehrplan. Das sollte vielleicht in Deutschland noch ein bisschen mehr geschärft werden. Aber das ist vielleicht ein Politikum, das müssen wir gar nicht so sehr aufgreifen. Mich würde eher interessieren im Zusammenhang mit den Kryptowährungen. Du hast dich ja an der Frankfurt School of Finance zum Blockchain-Experten zertifizieren lassen. Was versteht man denn genau darunter?
Genau, die Frankfurt School of Finance and Management hat den sogenannten Blockchain-Experten, den sie herausgibt, zumindest das Zertifikat. Es ist insgesamt ein Semester. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass man ein halbes Jahr jeden Tag in die Frankfurt School kommen muss, online oder offline. Das ganz und gar nicht. Es sind verschiedene Blog-Veranstaltungen von A bis Z, die natürlich erstmal die Basics lehren. Ja, was ist eine Blockchain? Was Was versteht man darunter? Wie wird sie angewandt? Was ist sie nicht? Etc. Und Blockchain ist halt eben auch nicht gleich Blockchain, sondern der Rahmen ist unfassbar groß. Ja, es geht natürlich auch in das Rechtswesen hinein. Es geht in Anwendungsfälle hinein, auch nicht nur auf Basis zum Beispiel der Bitcoin-Blockchain, sondern auch auf der Ethereum-Blockchain. Also man schafft hier erstmal erste Berührungspunkte und bildet auch denjenigen aus, der diesen Kurs dann besucht, anschließend auch natürlich mit Prüfung. Das ist auch nochmal hervorzuheben, dass man da ein grundlegendes Verständnis eben am Ende des Tages auch mitbringen darf und kann. Und klar, die Frankfurt School natürlich dann auch, jetzt nicht in eigener Sache, aber die Frankfurt School ist natürlich auch eine gewisse Hausnummer mit Standing und Reputation in ganz Europa, wenn nicht weltweit. Und vor allen Dingen, woran ich appellieren kann, ist eben, sich natürlich diese Basics zu lehren oder zu erlernen, natürlich auch von Experten dort, aber dann eben auch sukzessive für sich persönlich dann auszubauen. Und man muss nicht der große Programmierer sein, ganz und gar nicht, das bin ich auch nicht. Darum geht es nicht, sondern es geht eher darum, auch vor allen Dingen Missverständnissen hier entgegenzuwirken, weil die zum Beispiel durch Fehlkommunikation kommen. Das ist ein beliebtes Thema, Bitcoin oder auch eben die Blockchain-Technologie. Und da gilt es natürlich auch, zumindest ist es meine Intention, da auch ein bisschen Aufräumarbeit zu leisten oder Aufklärungsarbeit vielmehr zu leisten und dieses Thema auch in Deutschland oder in Europa weiter zu verbreiten.
Da möchte ich mich gerne angliedern, denn ich hatte im September hier bei Fit for Finanzen schon einen Podcast, übrigens nicht als Interview, sondern selbst eingesprochen über die Blockchain-Technologie als Start in die Zukunft. Und da habe ich das Ganze auch schon mal ein Stück weit praxisnah erörtert. Also wenn du da reinhören möchtest, einfach nochmal zurückscrollen in der Historie bei fitforfinanzen.de. Vielleicht die ironische Frage an dich, lieber Timo. Kennst du nach diesen Blockchain-Zertifizierungen als Experte nun alle 8000 Kryptowährungen?
Das wäre schön. Vielleicht könnte ich mit 8000 oder verschiedenen 8000 Kryptowährungen mal nach Wetten, dass gehen, wenn es noch so wäre. Aber nein, darum geht es nicht. Spaß beiseite, darum geht es nicht, ganz und gar nicht. Sondern es geht in erster Linie darum, natürlich die gängigsten Kryptowährungen zu verstehen und auch zu kennen. Davon spreche ich vielleicht die Top 20, also die Top 20 Kryptowährungen gemessen an der Marktkapitalisierung, also größten Kryptowährung. Das sollte man schon wissen, vielleicht auch die Top 10. Mhm. Aber es geht nicht darum, jeden x-beliebigen Token oder Coin eben zu kennen. Das ist insofern auch diese Entwicklung lässt sich insofern auch gar nicht aufhalten, weil die Zahl weiter natürlich ansteigt. Vielleicht haben wir am Ende des Jahres oder in 2 Jahren schon 10.000 verschiedene. Klar. Also das ist eine Frage, die hier mit Nein zu beantworten ist und auch ganz und gar nicht in meinen Augen auch nicht notwendig ist.
Ja. Ich denke, viele, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die scheint es zu überraschen, dass es überhaupt so viele Kryptowährungen gibt, denn meist wird nur der Bitcoin immer wieder in den Vordergrund gestellt, weil er natürlich auch die prominenteste ist und weil er über 70% der Marktkapitalisierung von allen Kryptowährungen auf sich zieht. Wann hast du denn deinen ersten Bitcoin eigentlich gekauft?
Tatsächlich im Jahr 2017. Also da waren die Kurse zwischenzeitlich, der Bitcoin-Kurs war zwischenzeitlich sogar noch bei unter 1.000 Dollar. Mhm. Aber es war auch Schlüsselerlebnis. Also ich habe meinen Bitcoin, wie gesagt, oder meine ersten Kryptowährung im Jahr 2017 gekauft. Ja, bin aber in Berührung gekommen, das kann ich an dieser Stelle auch sagen, mit Kryptowährung damals bereits schon im Jahr 2011. Habe aber keine Kryptowährung gekauft. Mhm. Ich habe die Entwicklung damals schon beobachtet und war da auch Student. Das muss man dazu sagen. Als Student hat man in der Regel auch überhaupt gar kein Geld. Im Gegenteil, man hat vielleicht sogar Schulden und hat jetzt auch andere Sorgen, sich mit Kryptowährung zu beschäftigen. Zumal es unglaublich schwer war, eben auch Kryptowährung zu kaufen. Sprich, es war sehr, sehr komplex, sich erstmal auch in die Materie reinzulesen und man musste vielleicht sogar auch Angst haben, dass die Kryptowährungen verschwinden. So, damals tatsächlich gab es auch, wenige Jahre später gab es auch den großen Hack damals auf die Kryptobörse MTGOX, wenn ich sie richtig ausgesprochen habe. Und die hat natürlich einen unglaublichen Schlag, ein unglaubliches Gewitter ausgelöst damals, wo der Kurs in diesem Gegenzug auch, der Bitcoin-Kurs, unglaublich gefallen ist. Und das hat mir damals einfach so ein bisschen den Appetit verdorben auf Kryptowährung. Ich habe mich weiterhin damals zumindest nicht mehr damit beschäftigt, weil einfach ja die Währung zu volatil, sprich aber auch zu verschrien war, auch weil man den Eindruck hatte, okay, man verliert letztendlich nur sein Geld. So, am Ende des Tages, ja, im Jahr 2017 war dann wieder ein Moment da, wo ich gesagt habe oder ich geglaubt habe, dass die Kryptowährungen wiederkommen werden und auch deutlich Potenzial haben. Und das hat sich dann natürlich dann so weiterentwickelt über die Monate und Jahre letztendlich. Mhm.
Bist du da eher derjenige, der dieses HODL, wie man es so schön sagt, vollzieht, also einmal eine Kryptowährung kaufen und dann über 10, 20 Jahre vielleicht an der Technologie partizipiert, oder baust du so eine Position dann eher aus und ab als Trading-Aspekt?
Ja, eher Letzteres. Also ich bin schon der klassische Trader, das liegt einfach bei mir in der Natur oder auch im Blut, wie man so schön sagt. Und jetzt einfach nur zu halten, das ist schon spannend für Leute oder für Hörer unter uns, die gar keine Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Das kann man schon machen, ist eine gute Sache, hat auch steuerliche Vorteile natürlich. Aber ich bin hier schon der klassische Trader, der natürlich auch gerne die Bewegung mit nach unten nimmt. Ja, also auch Abwärtsbewegungen mitnimmt, sprich auch gerne mal Short geht oder eben auch Long geht oder respektive verkauft und unten wieder, sprich dann an einem unteren Preisniveau wieder einsteigt. Also das mache ich schon, ist für mich auch dann, ja, ich will jetzt nicht sagen nervenaufreibend, da ist es natürlich ganz, ganz klar, aber das ist ja auch eben dieses Werkzeug oder diese Werkzeuge, die ich mitbringe, aber auch diese Leidenschaft, die man mitbringen muss, um da auch tätig sein zu können oder auch zu wollen, weil Kryptowährungen sind wirklich schon eine andere Liga im Vergleich zum Beispiel zum DAX oder auch zu klassischen Fiat-Währungen. Also wir haben es hier mit unglaublichen Schwankungen zu tun und das sollte man natürlich hier nicht vergessen.
Und dass die Schwankungen in beide Richtungen laufen, das haben wir jüngst beim Bitcoin gesehen. Und es gibt natürlich auch in der Bitcoin-Hosse andere Kryptowährungen, die diese eben nicht mit abgebildet haben. Wenn man sich einer der Top 10 Kryptowährungen anschaut, Ripple zum Beispiel, die sind ja arg unter die Räder gekommen. War das ein Sondereffekt oder haben die einfach nur dann Pech gehabt?
Das wäre schön, wenn sie nur Pech gehabt hätten. Ja, also Ripple ist natürlich ein Paradebeispiel, wie es laufen kann, wenn eben die Rechnungen nicht mit den Aufsichtsbehörden gemacht werden. Ja? Mhm. Also hier ist Ripple natürlich insofern unter die Räder gekommen, da eine Klage eingereicht wurde seitens der US-SEC, der Security Exchange Commission. Hier ist der Vorwurf, dass man sich entsprechend den Ripple-Token, welcher eigentlich als Wertpapier eingestuft worden ist seitens der US-SEC, Ripple das aber anders gesehen hat und man hier nicht tätig war. So, das war schon vor ein paar Jahren. Jetzt hat man entsprechend Klage eingereicht. Und das Interessante ist natürlich, man hat sich außergerichtlich versucht zu einigen seitens Ripples, aber die amerikanische Aufsichtsbehörde hat schon dankend abgelehnt, sage ich mal. Das Interessante ist hierbei, dass Anleger das unglaublich abgestraft haben, weil die US-SEC natürlich nicht aus Spaß eine Klage einreicht. Ja, es geht natürlich hier auch hinsichtlich Anlegerschutz oder Schadensersatzforderungen, die natürlich geltend gemacht werden könnten, wenn die amerikanische Aufsichtsbehörde am Ende des Tages nicht Recht behalten sollte. So, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt und die Vergangenheit hat gezeigt, dass in der Regel die Aufsichtsbehörde auch Recht behält vor Gericht. Und das hat Anleger unglaublich abgeschreckt und man wird wahrscheinlich sich damit begnügen müssen seitens Ripples, dass man verliert. Und es ist sehr, sehr schade natürlich, weil Ripple insofern natürlich auch eine tolle Idee verfolgt, hier auch überwiegend bankeninterne Zahlungen verrichten möchte auch. Und natürlich auch immer ein bisschen kritisch gesehen wird in der Branche, weil Ripple in Anführungszeichen eine Kryptowährung ist. Also sie ist zumindest der dezentrale Gedanke, der ist insofern halt nicht vorhanden. Und daher ist Ripple auch in der Branche etwas verschrien. Also, aber grundsätzlich würde ich sie nicht ganz abschreiben. Ich denke, dass sie irgendwann, aber es kann wirklich Monate oder auch Jahre dauern, bis eben da auch ein Ergebnis ist in den Verhandlungen, dass sie irgendwann aber wieder aufstehen werden.
Also vielleicht für den Zuhörer, der die Kursverläufe jetzt nicht präsent hat im Kopf oder parallel zum Podcast recherchiert, während Bitcoin sich mehr als verdoppelte seit Dezember, ist quasi der Kurs von Ripple von über 70 Cent auf unter 20 zwischenzeitlich gefallen. Also da ist quasi in die andere Richtung die Volatilität extrem ausgeschlagen. Das gehört aber natürlich auch zum Trading oder allgemein zu Börsenkursen, Finanzkursen dazu. Du hattest eingangs erwähnt, dass natürlich ein Teil der Hosse auch von Anlegern mitgetrieben wurde, die wenig Finanzerfahrung haben. Das habe ich aus meinem Umfeld auch so ein Stück weit gespiegelt bekommen, dass sich sehr, sehr viele am Kryptomarkt engagieren, die vorher noch nicht einmal Aktien gehandelt hatten, also die mit anderen Finanzprodukten überhaupt keine Erfahrung hatten, die mit Volatilität vielleicht noch gar nicht umgehen können. Das fühlt sich für mich so ein bisschen an, als ob man nach der Fahrschule direkt in den Lamborghini einsteigt, oder?
Ja, definitiv. Und das ist eben diese Gefahr, diese Gefährlichkeit, die auch immer wieder natürlich seitens der Aufsichtsbehörden kommuniziert wird. Ja, wir hatten jetzt zuletzt die FCA, aber auch schon Jahren zuvor auch die BaFin, die davor gewarnt haben, dass man sich, wenn man sich mit Kryptowährungen beschäftigt, eigentlich mit einem Totalverlust rechnen muss. So, nicht eigentlich, sondern tatsächlich. Und ja, das sind Ausrufezeichen, die natürlich auch gerne überhört werden. Das hat man immer wieder gesehen. Ich glaube, das ist auch wirklich niemanden so, ja, schon eigentlich niemanden interessiert. Man ist hier zumindest aus Privatanlegersicht, auch in meinem Umfeld habe ich das sehr stark wahrgenommen, dass man hier auf ein wirklich schnelles Geld aus ist, schnell reich werden. Ja, wie du sagtest, eben den Lamborghini schnell um die Ecke haben. Also das ist es halt eben nicht. Und das ist ein Punkt, wo das Ganze oder das ganze Thema auch aufhört und aufhören muss. So, man sieht das auch immer wieder, wenn natürlich größere Medien oder Boulevardzeitungen dann auf den Zug auch aufspringen, den Hype mitnehmen wollen und aufklären möchten, wie man dann jetzt mit Kryptowährungen schnell reich wird oder auch Geld verdient. Ja, das ist auch eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung, die ich immer wieder sehe. Und die zeigt für mich damals auch im Jahr 2017, 2018 schon den Zeitpunkt an, stopp, jetzt geht es eine Nummer zu weit. Ja, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber wenn die eigene Oma oder vielleicht auch ein Freund oder eine Freundin, welche sich wirklich nicht bis gar nicht damit auskennt und irgendwie mal das Wort Bitcoin aufgeschnappt hat, auf einmal um die Ecke kommt und nach Bitcoin fragt, sollte man wirklich hellhörig werden? Mhm. Es ist eigentlich am Ende des Tages immer wieder die gleiche Sache, die geschieht, die wir gesehen haben und jetzt ja auch vor ein paar Tagen oder ein paar Stunden auch erst wieder bitter erfahren mussten, dass sich dieser Hype, diese Hosse einfach, dass sie außer Kontrolle gerät und ja eigentlich nicht mehr wirklich vorhersehbar ist und es wird dann wirklich immer wieder abgestraft.
Früher hatte man immer so ein bisschen salopp formuliert, wenn der Friseur dir einen Aktientipp gibt, dann die Aktie auf keinen Fall kaufen. Nun im Lockdown gibt es ja nicht mal mehr Friseurtermine, also da muss man wirklich dann auf die Oma zurückgreifen, wie du so schön sagtest. Ja. Aber Spaß beiseite, hast du denn konkret eine Empfehlung, wenn man sich jetzt vielleicht auch durch den Podcast oder durch deine Interviews in der Fachpresse hier dem Thema mehr widmen möchte, wie man da anfangen sollte und vielleicht auch bei welchem Anbieter?
Ja, grundsätzlich, wie ich eben auch schon sagte, bitte, wenn man sich damit beschäftigen möchte oder wenn man viel mehr investieren möchte, dann grundsätzlich Geld, was man verlieren darf bzw. verlieren kann. Sprich, kein geliehenes Geld oder Geld, wo ich vielleicht im nächsten Monat meine Miete mitbezahlen muss. Ja? Das sind so Grundsatzdinge, die man verstehen muss. Ja? Und wenn man dieses Setup nicht mitbringt, dann sollte man wirklich die Finger davon lassen, auch wenn es weh tut. Mhm. So, das ist elementar wichtig. Wenn man diesen Schritt erfüllt, diesen Punkt erfüllt, dann selbstverständlich auch erstmal mit kleinen Positionen anfangen, sprich hier ja, vielleicht mal von 50 oder von 100 Euro, die man ausprobieren sollte, sprich erstmal einen kleinen Teil an Kryptowährungen kauft, dann diese auch versendet, also sprich erstmal in Euros, von Euro in Bitcoin beispielsweise und diese dann auch ja mal hin und her versendet von Adresse ABC nach XYZ oder mal an einen Freund oder ja, wie es vielleicht auch in Berlin sogar teilweise möglich ist, soweit ich weiß, vielleicht auch mal einen Kaffee damit bezahlen. Mhm. Das ist, finde ich, auch ganz spannend. Also auch mal ein bisschen da die Währung auch in die Praxis überträgt und dann Gefühl für bekommt. Ja, was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn ich mit Kryptowährung aktuell bezahle, was passiert da? wie hoch sind die Gebühren und so weiter. Also da wirklich ein Gefühl für bekommt. Und ja, hinsichtlich des Brokers oder des Providers vielmehr, den gilt es natürlich im Schritt zuvor herauszusuchen. Da möchte ich an dieser Stelle jetzt keinen Namen nennen, aber auch ganz wichtig hinsichtlich der Regulierung. Bitte gucken, ja, wo ist der denn ansässig? Ist er europäisch reguliert und nicht irgendwo auf Insel XYZ? Wie ist das Standing? Vielleicht auch mal einen Erfahrungsbericht durchlesen und studieren oder eben auch mal zum Hörer greifen, anrufen, eine E-Mail schreiben, kommt da was zurück? Ja, das ist auch mal eine wichtige Sache. Und dann, wie gesagt, erstmal kleine Brötchen backen, mit kleinen Beträgen was probieren und dann sich weiter da rantasten. Aber auch, wie gesagt, nicht zu forsch an die ganze Sache und schon mal gar nicht irgendwie mit Krediten oder eben mit Geld, was man eigentlich für andere Dinge benötigt.
Ohne jetzt einzelne Anbieter in den Vordergrund zu stellen, gibt es natürlich ganz viele internationale, die man beim Googlen einfach findet, aber auch den Anbieter Bison, für den die Börse Stuttgart letzten Endes auch wirbt und die mit dahinter steht. Ist es da aus deiner Sicht besser, auf einen deutschen Anbieter zu vertrauen oder sollte man lieber die internationale Expertise hier nutzen, die natürlich auch viel, viel mehr Kryptowährungen letzten Endes zum Handel anbietet, als es Bison tut?
Ja, das ist, ich sage mal, das kommt drauf an. Also da tut sich in der Regel nicht viel. Es ist immer ein wichtiges Gefühl natürlich, was man haben sollte, dass man sich wohlfühlt. So, das kann man einfach, das kann man sich nicht erkaufen, das steht fest. So, natürlich kann man auch hier versuchen, mehrere Börsen über die Zeit dann irgendwie aufzubauen. Sprich, man kann sich erstmal an Bitcoin oder auch an Ethereum, der zweitwichtigsten Währung, bedienen. So, wenn man dann Währung gefunden hat aus den bereits angesprochenen 8000 verschiedenen, dann kann man die entsprechend auch nochmal suchen, wo sie denn zu handeln sind. Und dann kann man auch eine weitere internationale Börse nochmal eröffnen. Natürlich haben die Vorteile, dass die Liquidität äußerst hoch sind, die Handelsvolumina natürlich entsprechend dann auch und meistens auch. Das ist aber eine Vergleichssache, die ich jetzt sage, natürlich auch der Kostenpunkt. Ja, wenn ich jetzt ein Anleger oder ein Händler bin, welcher tagtäglich vielleicht sogar auch kauft und verkauft, dann ist die, die Kostenstruktur natürlich äußerst wichtig, gar keine Frage. Und auch die Volatilität entsprechend auch schön nutzen zu können, das ist eine wichtige Sache. Wenn ich jetzt einmal vielleicht in einem Monat oder einmal im Quartal was kaufen möchte, dann sind die Gebühren in meinen Augen nicht ganz so entscheidend, sondern vielleicht dann eher auch so das Gefühl, was man mitbringen muss oder auch dann hat, okay, wie fühle ich mich beim Broker? Aber per se zu sagen, international oder national würde ich nicht wirklich dann im Laufe der Zeit das Ganze dann für sich entscheiden und entwickeln lassen.
Ich habe in meinem Umfeld immer vernommen, dass so ein bisschen die Angst vor internationalen Anbietern herrscht, weil man nicht einen Ansprechpartner hat, wenn mal irgendwie es ins Stocken gerät beim Umgang mit der Software zum Beispiel und B, man ist sich immer nicht genau sicher, wo werden denn die Kryptos aufbewahrt. Das ist ja letzten Endes eine Zahl oder ein Token, den man hat, aber man kann es nicht anfassen und man vertraut der Sache nicht. Man weiß nicht, brauche ich denn einen Ledger, brauche ich eine Hardware-Wallet? Also wo genau bewahre ich denn die Kryptos am Ende auf?
Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, mit dem man sich dann später beschäftigen sollte. Natürlich macht es hier in meinen Augen auch keinen Sinn, wenn ich jetzt 50 oder 100 Euro investiert habe und dafür schon ein Hard Wallet zu kaufen, sprich ein Ledger, das selbst schon mindestens 100 oder auch 80 Euro kostet, macht das insofern natürlich keinen Sinn, sondern die Währung, die kann man schön getrost dann auch erstmal auf der Börse lassen. Ja. Hier ist wichtig zu verstehen, dass die Währung selbst, sprich die Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen, befinden sich nach wie vor auf der Blockchain. So, das ist erstmal ein wichtiger Punkt, den es zu verstehen gilt. Was die Börse entsprechend hat oder was man letztendlich von der Börse auf ein Hard Wallet versenden kann, sind deine Private Keys. Das ist der entscheidende Punkt, dass eben auch die Intention von Kryptowährung, ich sage mal in Anführungszeichen, be your own bank, sei deine eigene Bank, ja. Du hast selbst eine Geheimzahl für dein Girokonto, ähnlich kann man das auch sicher vorstellen bei Kryptowährung, dass man hier eben seinen Private Key, welchen man natürlich benötigt, um an die Kryptowährung ranzukommen, dann auch selbst hat und selbst dafür verantwortlich ist. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die es zu verstehen gilt. Und da muss man auch wirklich, appelliere ich dran, ein bisschen ausprobieren, sich damit beschäftigen. Und eine der sichersten Varianten natürlich ist das Hard Wallet, wenn ich es vielleicht auch dann nicht nur auf einem Wallet lasse, sondern auch direkt auf zweien und die dann an unterschiedlichen Punkten auch noch verstecke, gut bewacht und gut beschützt. Aber das ist in der Regel auch eher dann bei größeren Investitionen, bei größeren Beträgen dann auch wirklich eine gute Sache, sondern bei kleinen Beträgen, also ich spreche hier von ein paar hundert Euro, lohnt sich dieser Aufwand nicht.
Du hattest anfangs ja auch angesprochen, wenn man sich mit Bitcoins beschäftigt, sollte man durchaus auch mal so eine Transaktion ausführen des täglichen Bedarfs, also auch mal in Berlin einen Kaffee oder ein Bier damit bezahlen. Es gibt ja direkt Kneipen, die das schon seit vielen Jahren annehmen. Eine der ersten Bitcoin-Transaktionen war übrigens bei einem Pizzakäufer, vielleicht kann man das auch noch mit einstreuen, 2010, da wurden 10.000 Bitcoins für zwei Pizzen quasi transferiert. Also das war damals aufgezeichnet. Heutzutage, ein Bitcoin ist schon 40.000 US-Dollar wert, also sehr, sehr teure Pizzen, wenn man das umrechnen würde. Man kann hoffen, der Pizzabäcker hat auch noch ein paar von den Bitcoins vielleicht behalten von damals, das wäre cool. Aber wer das eben nicht für sich nutzen möchte als Zahlungsmittel, sondern nur den Wertsteigerungsaspekt hier unterstellt, der kann ja mittlerweile auch auf Produkte, die an Kryptokurse angelehnt sind, investieren, also ETFs/ETN oder Zertifikate. Was hältst du denn von diesen Investmentprodukten?
Super Sache. Natürlich hat man hier nicht das Risiko, wenn man Bauchschmerzen hat, eben mit die Private Keys zu verlieren. Mhm. Das ist eine tolle Sache, die ich da weitergeben kann. Und in der Regel ist der Support, der Kundensupport natürlich auch ein ganz anderer, wenn ich gestandene Häuser hier, vor allen Dingen in Deutschland oder auch in Europa, mir angucke, dann ist es nochmal wirklich eine andere Welt, sagen wir es so. Mhm. Und grundsätzlich sind die Produkte auch transparenter, sind in der Regel auch durchaus, muss nicht sein, aber durchaus auch günstiger. Mhm. Da muss man auch sehr, sehr aufpassen. Also bei physischen Kryptowährungen bitte auf die Gebühren achten. Da sind wirklich eklatante Unterschiede. Es ist wirklich Wahnsinn, was teilweise genommen wird. Und da aber auch immer, wirklich gesagt, forschen und nicht auf gut Glück mal kaufen. Und dann wartet die böse Überraschung. Ein weiterer wichtiger Punkt natürlich, zum Beispiel mit Hilfe eines CFDs, einem sogenannten Contract for Difference, steht natürlich auch die Möglichkeit, die Short-Seite eingehen zu können. Ja, wie ich es bereits auch schon erwähnt habe, dass man hier nicht auf einen steigenden Kurs setzt, sondern auf einen fallenden Kurs spekuliert. Auch eine tolle Sache, sich vielleicht dann auch bei größeren Anlagen auch abzuhedgen. Ja, kapitaleffizient mithilfe eines CFDs, mit Sicherheit auch für den einen oder anderen Anleger sehr interessant. Das ist zumindest, wie wir es ja jetzt jüngst gesehen haben, in volatilen Marktphasen natürlich auch eine wünschenswerte Sache, dass man nicht immer dann wieder seine Bitcoin-Bestände verkaufen muss, sondern zumindest nicht physisch verkaufen muss und da auch wieder Gebühren zahlt, sondern sich eben mithilfe beispielsweise eines CFDs dann abhedgt.
Das ist natürlich auch zu ganz anderen Handelszeiten möglich, als die Börse letzten Endes geöffnet hat. Vielleicht das noch als Hinweis hinten angestellt. Bitcoins und andere Kryptowährungen kann man ja in der Regel auch am Wochenende handeln.
Genau, das ist natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt. Der Kryptomarkt ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet. Super entscheidender Punkt natürlich insofern, dass man auch morgens gerne mal eine böse Überraschung hat oder vielleicht auch eine positive Überraschung, ist beide schon vorgekommen. Vor allen Dingen, wenn die Asiaten handeln, ist meistens sehr, sehr viel los und viel Bewegung. Also passiert eine ganze Ecke, kann man ja auch hier mal als Hinweis gerne mal gucken, was immer so ab 22, 23 Uhr sich beim Bitcoin-Kurs tut. Aber grundsätzlich sollte man das auf dem Schirm haben, das ist richtig. Bei den anderen Produkten ist es dann in der Regel von Montag bis Freitag, manchmal auch noch ein bisschen in Samstag hinein, aber von Montag bis Freitag, also ähnlich dann auch wie der deutsche Leitindex, wie er in Frankfurt zu handeln ist, dann sich auch bewegt. Aber hier auch natürlich insofern eine wichtige Sache, wenn ich mich mithilfe eines nicht physischen Produktes investieren möchte oder abhedgen möchte, wie auch immer, dann gilt es das natürlich zu beachten. Ja, wenn eben eine große Bewegung kommt, wie es sehr oft ist, auch das sagt die Statistik, wenn es am Samstag oder an einem Sonntag passiert, dass ich dann auch nicht direkt reagieren kann. Ja, es ist durchaus dann auch wieder ein Nachteil. Ja, also das sollte man natürlich im Auge behalten.
Ja. Bist du vielleicht, um den Bogen nochmal zu Privatdingen zu schließen, die ich am Anfang hier quasi erfahren durfte von deiner Herangehensweise und deinen ersten Erfahrungen mit Bitcoins, bist du ein Anleger, der rein privat nur auf diese Assetklasse setzt, weil du da eben auch ein zertifizierter Experte bist, oder ist das für dich ein Baustein neben Aktien und Immobilien wie für jedes andere strukturierte Portfolio?
Ja, es ist ein Baustein. Also das würde ich auch empfehlen, ist ein Wort, was ich nicht nennen darf. Empfehlen tue ich auch nichts, aber ich würde schon hier darauf achten, dass man nicht seine Vermögen oder sein ganzes Depot-Portfolio 100% in Kryptowährung hat. Schon sehr, sehr riskant in meinen Augen. Ich kann hier dann doch eher darauf verweisen, dass man vielleicht 5 bis 10%, was schon viel ist, 5 bis 10% des Depots eben auf Kryptos verteilt, und hier sage ich bewusst Kryptos, nicht nur in den Bitcoin, sondern dann sich auch nochmal ein paar heraussucht, vielleicht die Top 10 gemessen an der Marktkapitalisierung, da ist man schon sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Und ich würde hier neben Anleihen, neben Aktien, natürlich auch ein bisschen Bargeld gehört auch dazu, oder vor allem Rohstoffen, klar die Klassiker, Gold oder auch Silber, was ich persönlich auch gerne mag, kann man hier schon sein Portfolio mit Kryptowährung sehr schön diversifizieren. Ja.
Thema Bargeld, vielleicht auch hier noch eine kleine Seiteninfo auf fit4finanzen.de, die Bedeutung von Geld. Nur Bares ist Wahres. Da hatte ich nämlich den Luis Passos zu Gast. Das war Mitte Dezember auch hier. Gerne noch einmal reinhören, lieber Zuhörer, denn er gewichtet Bargeld sehr, sehr hoch und hat dazu eine gänzlich andere Meinung. Aber von vielen Meinungen lebt letzten Endes ja auch der Finanzmarkt. Und du hast jetzt gerade beim Kryptomarkt angesprochen, die Top 10, die hier immer wieder genannt werden. Hast du denn neben den Top 10 vielleicht noch eine Kryptowährung, die du besonders hervorheben möchtest? Irgendwie so eine ganz tolle neue Idee?
Ja, eine ganz tolle neue Idee ist es nicht, aber das kann ich durchaus sagen. Also spannend ist für mich natürlich die Währung Ether, also Ethereum, weil sie wirklich Anwendung findet, jetzt schon Anwendung findet, auch in der Praxis. Der Bitcoin natürlich auch als Zahlungsmittel irgendwo, aber er hat sich natürlich nicht durchgesetzt und das wird er in meinen Augen auch erstmal nicht, vielleicht auch nie, sondern der Bitcoin ist ja eher als digitales Gold zu betrachten, aber auf Basis der Ethereum-Blockchain lassen sich wirklich schon sehr, sehr viele Anwendungsfälle eben auch erarbeiten. Und die gehen bis in das Rechtswesen zum Beispiel hinein. Das ist schon sehr, sehr spannend. Ein weiterer wäre ein Berliner Startup, und zwar IOTA. Insofern spannend, da es eben für das Internet of Things, das IoT, gedacht ist und eigentlich eher die dritte Generation von Kryptowährungen darstellt. Also man geht hier rein, um wirklich ganz, ganz kleine Beträge eben transferieren zu können. Also wirklich Kleinstbeträge von ein paar Cent, die binnen Sekunden eben dann auch transferiert werden. Und das ist insofern auch schon zu beobachten bei Pilotprojekten. Ein Anwendungsfall wäre zum Beispiel der Kühlschrank kauft, beziehungsweise natürlich kauft man selbst ein, aber der Kühlschrank macht Bestellung vielleicht eines Tages, wenn vielleicht die Butter leer ist. Ja. Oder dass, wenn das Auto entsprechend in das Parkhaus fährt, wird der Parkschein nicht mehr mit Hilfe von einer Kreditkarte oder auch Bargeld, wie wir es ja eigentlich in der Regel haben, bezahlt, sondern automatisch dann abgebucht, via des Autos. Also das ist schon eine Sache, die ich mir vorstellen kann in ein paar Jahren oder auch vielleicht erst in einem Jahrzehnt. Es wird in meinen Augen irgendwann kommen. Und da ist IOTA natürlich einer der Vorreiter, die sind super weit und haben natürlich auch einen gewissen Namen, auch ein Standing und wirklich sehr, sehr gute Leute auch, die in Berlin sitzen oder auch weltweit. Und ich glaube, dass man da vor allen Dingen natürlich, klar, ich habe hier auch ein bisschen die deutsche Brille auf, das kann ich nicht abstreiten, dass man hier auch die deutschen oder aus das deutsche Know-how jetzt hier nicht gänzlich vergisst. Ich glaube, dass da einiges kommen wird. Es sind nicht nur die beiden, also ISA oder IOTA. Es gibt auch wirklich noch viele, viele andere spannende Projekte, die mich immer wieder ins Staunen bringen. Aber Das sind zwei, mit denen ich mich sehr stark beschäftige.
Ich hoffe, dass wir nicht erst in ein paar Jahren dann über die Ergebnisse der Entwicklung reden können, sondern vielleicht auch mal zwischendurch noch mal einen Querschnitt durch die Kryptowelt abhalten können im Podcast.
Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall.
Das wäre doch mal was. Also wir haben eine Menge von dir hier erfahren und wer noch mehr von dir und über den Markt erfahren möchte, also deine Expertise genießen möchte, wo findet er dich denn?
Genau, ich habe natürlich auch meine eigene Webseite unter www.emden-research.com. Zum einen natürlich auch gerne bei Twitter besuchen. Timo Emden bin ich auch zu finden. Das sollte fürs Erste auch da erstmal reichen. Auch gerne kontaktieren, wie man möchte. Und ja, natürlich auch zu finden, vielleicht weiterhin in Zukunft dann bei dir, Andreas.
Ja, das würde mich sehr freuen und ich bedanke mich an der Stelle ganz recht herzlich für diese tiefen Einblicke in dieser volatilen Zeit und wünsche dir viel Erfolg weiterhin für dich und dein Research.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier heute Abend dann auch beim Podcast dabei sein zu dürfen und ja, gerne in Zukunft hören wir uns wieder.
So machen wir das. In diesem Sinne, bleibt alle gesund als Zuhörer und finanzinteressiert. Bis bald, alles Gute, dein Andreas Bernstein.